Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo zusammen, hier sind wieder
Sarah
und Marianne. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur neuen Folge Autorinnen im Porträt. Heute geht es um eine Autorin, die etwas weiter weg, entfernt von Österreich lebt. Wir machen einmal den Sprung über den Teich, über den großen Teich nach Amerika. Und zwar geht es heute um Nora Ephron. Und Nora Ephron hat folgendes Zitat gesagt: Rutscht man auf einer Bananenschale aus, wird man ausgelacht. Erzählt man jedoch anderen, wie man auf der Bananenschale ausgeglitten ist, lacht man selbst am lautesten, sodass man die Heldin des Witzes wird, stattdessen Opfer. Genau, und das ist eigentlich eine sehr schöne Erklärung ihres Credos, womit sie durch ihr Leben gegangen ist, also oder was sie ihr ganzes Leben begleitet hat. Und zwar hieß das Everything is Copy. Und wir hatten uns ja im Vorfeld jetzt schon mal kurz darüber unterhalten, was hat das denn für dich für eine Bedeutung? Was hast du dir darunter vorgestellt, als du das erste Mal gehört hast?
Ja, genau. Erstmal fand ich total spannend, dass du dich für Nora Ephron entschieden hast, sie vorzustellen. Finde ich wichtig und gut. Bei dem Satz Everything is Copy, den habe ich zuerst gehört in einem Interview mit ihr, wo sie anspricht, dass ihre Mutter das zu ihr gesagt hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch immer dann, wenn was Unangenehmes, was Unschönes passiert ist. Und ich habe lange drüber nachgedacht, weil ich dachte, everything is copy. Wenn man es jetzt übersetzt, irgendwie alles ist Kopie, da habe ich erstmal an Natur gedacht. Weißt du, dieses Mimikry, Imitation, sowas. Mhm. Und dachte so, irgendwie ergibt das nicht so viel Sinn. Und dann dachte ich aber, okay, es ist, glaube ich, eher in dem Sinne zu verstehen, wenn dir was Schlimmes passiert, nimm es, kopier es und mach was Kreatives draus. Verarbeite es in deinen Texten. Ich glaube, so ist es eher gemeint, ne? Und dann hat das für mich auf jeden Fall mehr Sinn ergeben.
Absolut richtig, aber ich finde, du liegst auch mit dieser Mimikry-Geschichte gar nicht so falsch, weil das ist ja auch eine Form der Adaption irgendwo, wenn ich jetzt im Bio nicht ganz verkehrt liege, aber...
Ja, stimmt, hast recht eigentlich, ja.
Und das Zitat oder dieser Spruch geht tatsächlich auch noch ein bisschen weiter, und zwar... Nothing goes to waste. Anything and everything that happens to you is fair game to write about. Also genau das, was du gerade gesagt hast, dass es einfach immer was darstellt, was genutzt werden kann, was künstlerisch oder ne, schriftstellerisch genutzt werden kann. Und das waren genauso so eine Geschichten wie mit der Bananenschale. Das war einfach ein Beispiel dafür, was ihre Mutter ihr gesagt hat. Aber auch, das waren ganz alltägliche Geschichten, konnten das auch sein. Also es mussten gar nicht unbedingt jetzt negative Erlebnisse, ne, oder so kleine Fehlschläge sein, sondern es konnten auch ganz normale Sachen sein, die passiert sind. Und da kommen wir auch gleich zu ihr als Person. Nora Ephron wurde 1941 in New York City als älteste von 4 Schwestern geboren. Ihre Eltern waren jüdischer Herkunft und arbeiteten auch als Drehbuchautoren. Also die waren schon bekannt in dem Business und haben unter anderem auch Filme geschrieben oder die Drehbücher für Filme geschrieben wie There's no business like show business. Und so war es halt so, dass dieses Credo halt relativ schnell in der Familie auch ja in Fleisch und Blut überging. Ne? Die haben das wirklich abends beim Küchentisch, wenn die zusammensaßen, sich was erzählt haben, wurden die Kinder, wie man das heute auch kennt, halt gefragt, und wie war dein Tag? Und wenn die dann ihre Sachen auch aus der Schule erzählt haben, hat die Mutter dann auch zu ihnen gesagt, ja, schreib das auf, vielleicht kannst du es ja irgendwie nochmal gebrauchen oder wir können das gebrauchen, ne? Weil Henry Ephron und Phoebe Wolkind, wie gesagt, waren da schon lange tätig, und nachdem sie in New York tätig waren, sind sie später halt auch nach Los Angeles gezogen, und es war zum Beispiel auch immer so, dass bekannt war, dass es bei den Ephrons halt auch immer sehr schicke Dinnerpartys gab. Es wurde viel über Literatur und Politik geredet, und das merkt man auch, dass sie das ihr ganzes Leben begleitet hat, weil es nicht nur so war, dass sie die schreibende Tätigkeit aufgenommen hat, sondern tatsächlich auch alle drei von ihren Schwestern. Also sie sind alle irgendwo im Literaturbereich gelandet. Zu ihrer Mutter hat sie halt immer sehr aufgesehen, zu der Phoebe Wohlkind, weil die hat nicht nur Drehbücher geschrieben, sondern die hat alles geschmissen, ne? Die hat den Haushalt geschmissen, die sah dabei noch gut aus, wenn man das so sagen kann. Und ja, hat ihre Kinder halt praktisch wirklich da in allem unterstützt. Und was ich auch sehr spannend fand, war, dass sie Nora gefragt hat, was willst du mal werden? Und da hat sie dann auch gesagt, also klar, ne, dass du irgendwie vielleicht mal heiratest und Kinder kriegst, das ist irgendwie klar. Aber was willst du wirklich mal werden? Mach dir darüber mal Gedanken. Und das ist ja schon auch wieder eine Aussage, ne, wo wir jetzt auch ein bisschen auf das Zeitgeschehen gucken. Wir befinden uns in den 50er Jahren, da war das absolut noch nicht wirklich ein Thema, dass eine Frau irgendwie überhaupt arbeiten geht. Ne, da hatte sich das eigentlich schon eher auf den Haushalt zu beschränken. Genau, das war so der erste prägnante Satz, der mir da in dem Interview mit ihr aufgefallen ist, was ich dazu mir angeschaut habe. Es ist aber leider auch so gewesen, dass Nora dann irgendwann mal gesagt hat, es war zu schön, als dass es für immer so andauern könnte, denn leider sind beide Eltern dem Alkohol verfallen. Also es ging dann so weit, dass sie dann auch über ihre Mutter gesagt hat, es war so lange schön, bis sie zur durchgeknallten Alkoholikerin wurde. Und ihr Vater, ja, war dem halt auch sehr zugetan und hatte dann halt auch noch mehrere Affären. So war es dann auch so, dass sie kurz nach ihrem Abschluss 1958 direkt mehr oder weniger die Flucht ergriffen hat und nach Massachusetts ging, um da am Wellesley College zu studieren. Das machte sie bis 1962 und in dieser Zeit war sie unter anderem auch kurzzeitig Praktikantin im Weißen Haus. Da werde ich nachher auch nochmal ein Zitat zu bringen. Obwohl, eigentlich kann ich es auch gleich sagen. Also sie hat da unter anderem auch festgestellt, dass sie scheinbar die Einzige war, mit der Kennedy nicht geflirtet hat.
Oh, wow.
Oder sie hat sogar, glaube ich, gesagt, leider. Aber ich glaube, das war auch wieder so ein bisschen, sie hatte ja so einen spitzen Ton. Und ich glaube, das war halt schon auch sehr, sehr ironisch gemeint, aber lustige Anekdote.
Die Präsidenten genau. Immer, ne? Also
wirklich. Ja, diese Präsidenten. Also, wer kennt das nicht, ne? Bei ihrem eigenen Familienleben war es so, dass sie insgesamt mit drei Männern verheiratet war. Der erste war Dan Greenberg, mit dem war sie von 1967 bis 1976 verheiratet. Der war Schriftsteller. Und als sie aber bei einem Dinner den Enthüllungsreporter der Watergate-Affäre damals um Nixon kennenlernte, das war Kurt Beinstein, war es halt komplett um sie geschehen. Und die beiden verliebten sich Hals über Kopf ineinander und heirateten entsprechend. Da werde ich nachher nochmal was zu sagen, weil der Mann hatte wirklich mehr, also wirklich sehr starken oder einen sehr prägenden Einfluss auf sie. Und nachdem diese Ehe vorbei war, war sie mit dem Drehbuchautor Nicolas Pileggi verheiratet und mit diesem dann halt auch bis zu ihrem Tod. Genau. Nach ihrem Studium fing Nora an, bei dem Magazin Newsweek zu arbeiten. Und da ist es halt auch wieder interessant zu schauen, wo wir uns gerade befinden, weil kurz zu Newsweek. Das ist ein wöchentlich erscheinendes US-amerikanisches Nachrichtenmagazin mit Hauptsitz in New York, das seit 1933 herausgegeben wird. Und da war sie praktisch als Mail Girl, so nannte man das, angestellt. Sie verrichtete Zuarbeit und war praktisch, ja, wie so eine Art Hilfskraft für die, ich sag's mal, böse richtigen Redakteure. Das waren halt nur Männer. Und es gab tatsächlich auch Mail Boys. Aber diese waren, für die war das dann schon vorgesehen, dass die irgendwann Redakteure werden konnten oder auch Agenten. Aber bei den Frauen blieb das halt dabei, dass die halt diese arbeitende Hilfskraft hatten. Wenn es gut lief, durften sie halt praktisch als Researcher arbeiten. Also, dass sie dann auch die Texte der Redakteure gegengelesen und korrigiert haben. Aber darüber hinaus lief das halt nicht. Und das führte dann halt auch dazu, dass es in den 70er Jahren zu einem Streik kam. Und indem die Frauen da auch ihr Recht einforderten, als Redakteurinnen arbeiten zu dürfen. Und da gab es ja auch eine Serie dazu, die ich an der Stelle dringendst empfehlen möchte, weil die ist wirklich sehr gut und beschreibt diese Zeit in dieser Redaktion sehr gut. In der Serie, die heißt Good Girls Revolt, heißt dieses Magazin, um das es da geht, nicht Newsweek, sondern News of the Week. Man erkennt die Anleihen. Und Good Girls Revolt ist halt eine Fiktionalisierung, die halt auf diesen wahren Begebenheiten basiert, die sich ja in den 70er Jahren dazugetragen haben. Und diese Serie bezieht sich halt auf diese 46 Frauen, die eine Sammelklage gegen ihren Arbeitgeber der Newsweek einreichten. Und der damals einer, naja, die Newsweek war halt damals einer der Big Three der meinungsbildenden englischsprachigen Nachrichtenmagazine. Die Klage bezog sich halt auf systematische Diskriminierung und da gab es halt vorher auch ein Buch dazu. Was heißt How the Women of Newsweek Sued Their Bosses and Changed the Workplace. Später gab es auch eine Demonstration, die sich auf die New York Post bezog und wo als Protestaufschrei eine Parodie zur New York Post rausgebracht wurde. Und da war es halt so, das hat halt Nora Ephron dann halt als Chance gesehen, sich bei der Newsweek verabschiedet und hat dann praktisch für diese Parodiezeitschrift angefangen zu schreiben. Deswegen ist es halt auch so, was jetzt der Vergleich zur Serie Good Girls Revolt angeht, ist es so, dass es in der Serie so aussieht, weil da gibt's halt auch eine Szene, wo Nora Ephron praktisch als prägende Figur da halt auch dargestellt wird, die diese Revolution anführt. Interessant ist an der Stelle, dass die Schauspielerin, die in dieser Szene Nora Ephron verkörpert, Grace Grummer ist, und das ist halt die Tochter von Mary Streep, die eine sehr enge Freundschaft halt auch zu Nora Ephron geführt hat. Also die hat ja auch in mehreren Filmen von ihr mitgespielt, da kommen wir später nochmal drauf. Aber das ist halt auch noch eine schöne Side-Note an der Stelle. Im wirklichen Leben war es so, dass Nora Ephron an diesem Verfahren halt gar nicht mehr beteiligt war. Also das hat praktisch dann stattgefunden, wo sie schon bei der New York Post gearbeitet hat, weil es war nämlich so, dass die New York Post natürlich not so amused war über die Parodie, die da stattgefunden hat, als da gerade Streik angesagt war, wo dann, wie gesagt, als Reaktion diese Parodiezeitung rauskam. Und ja, da gab es einige, die das nicht so lustig fanden, aber der Herausgeber hat sich gedacht, naja, wenn die eine Kolumne in dieser Parodiezeitung schreiben kann, dann kann sie auch für uns schreiben. Und so ist es dann auch passiert. Und daher war sie tatsächlich schon bei der New York Post beschäftigt, als es zur Anklage der 46 Frauen innerhalb der Newsweek kam. Ne? Also das kurz so ein bisschen als Vergleich.
Ja, finde ich total gut, dass du das ansprichst. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich mal so ein bisschen recherchiert habe, wie hat Nora Ephron angefangen zu schreiben und dann eben auf ihre Tätigkeiten als Journalistin eingegangen worden ist, da kam es mir wieder in den Sinn tatsächlich, dass sie auch in der Serie eine Rolle gespielt hat, weil ich die vor einer ganzen Weile, ich glaube, als die neu rauskam, mal geguckt habe und die auch wirklich total cool fand und da auch wirklich mal geguckt habe, was ist dran und was ist fiktional, weil ich dann doch echt ziemlich entsetzt war. Also du hast es angesprochen, Frauen waren da Mail Girls, also Mail im Sinne von Post, ne? Oder Clippers, sagt sie zum Beispiel auch noch in dem Interview und beschreibt so ein bisschen, was das war, so Zusammentragen von bestimmten Artikeln und sowas. Aber Mail Girls, Post im Sinne von Post verteilen und so, das waren die Tätigkeiten, die die Frauen in den Redaktionen gemacht haben. Und ich meine, das ist krass, ne? Also das war in den 60ern eben, wie du sagst, bis zu der Revolte im März 1970, war das bei der Newsweek wahrscheinlich nicht nur dort, sondern auch bei den anderen großen Zeitschriften einfach gang und gäbe. Und das ist ja jetzt nicht super lange her. Und dass Frauen einfach ja keine Schreibtätigkeiten dort gemacht haben bei den Zeitungen, fand ich ganz, also hat mich wirklich erstaunt, dass das Ärgste der Gefühle war, dass sie die Texte der männlichen Redakteure gegenlesen und vielleicht im Ansatz überarbeiten. Das war so das Höchste der Gefühle, wie sie sich autorinmäßig da austoben konnten. Aber natürlich stand dann auch der Name des Redakteurs in dem Artikel, ne? Ganz egal, inwieweit da eine Frau an der Recherche inoffiziell mitgewirkt hat oder inwiefern sie an der Textüberarbeitung beteiligt war, das hat gar keine Rolle gespielt. Ne? Es war eine nach außen eine rein männliche Zeitung und die Frauentätigkeiten innerhalb der Redaktion ja waren intern und waren Sekretärinnenarbeit, waren Postarbeit, Sachen sortieren, was weiß ich, Büroklammern nach Farben oder so. Fand ich richtig krass zu sehen tatsächlich. Also die Serie fand ich auch ganz gut, auch wenn natürlich jetzt da so ein paar fiktionale Sachen mit reinspielen, wie du es angesprochen hast, ne? Dass das zeitlich eben nicht so ganz passt, dass in 1970 Nora Ephron dann wirklich auch schon selber erfolgreiche Reporterin war. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine empfehlenswerte Serie, auch zu sehen, wie die Frauen sich zusammenschließen und so, ne? Und am Anfang noch nicht richtig trauen, wie sie dann die Kraft sammeln, in der Gemeinschaft sich austauschen und dann selbst die schüchternsten Reporterinnen so aus sich rauskommen und für ihre Rechte kämpfen. So, das hat mich ergriffen so und auch gepackt. Also fand ich in der Serie ganz, ganz mitreißend dargestellt, so, ja.
Genau, an der Stelle, also guckt euch das auf jeden Fall an. Wir packen euch natürlich wieder alles in die Shownotes rein, an Links und unseren Quellen. Das Interview, wie gesagt, da gehen wir auch nachher nochmal kurz drauf ein. Was ich übrigens noch schön fand, weil sie hat ja über ihren Weggang bei Newsweek auch in mehreren Interviews geredet. Und sie hat in einem halt auch noch spitz hinzugefügt, dass Frauen wie beispielsweise Susan Brown Midler oder auch Ellen Goodman daraufhin auch Karriere machten, ne, als Reporterin, und man aber über die Männer, die dort geblieben sind, nichts weiter gehört hat. Das hat sie halt mal so in so einem Nebensatz erwähnt. Das fand ich ganz witzig. Wollte ich hier mal kurz anmerken. Auch wenn Ephron jetzt bei dieser Sammelklage damals nicht konkret beteiligt war oder da eigentlich wirklich auch schon weg war, ist es aber so, dass sie trotzdem einer Bewegung beigewohnt hat, und zwar die des New Journalism in den 60er und 70er Jahren. Der ist da damals aufgekommen und war praktisch ein Zeichen dafür, mit den Traditionen des althergebrachten Journalismus zu brechen und für eine eher subjektive Schreibe zu stehen. Und gekennzeichnet ist der halt vorrangig auch dadurch, dass er halt eher literarische Stilmittel bedient. Das ist ganz gut zu wissen, gerade wenn wir jetzt auch auf ihr Schaffen als Drehbuchautorin dann später eingehen noch. Was ich aber in dem Zusammenhang auch gerne noch erwähnen möchte, ist, dass sie gerade im Zusammenhang mit dieser Revolte, und es ging ja wirklich auch darum, wieder den Frauen eine Stimme zu geben, eine Rede am Wesley College gehalten hat, und das war 1996, wo sie halt genau über diese Thematik redet und wie das halt damals war und wie es halt in den 90er Jahren dann ist. Ne? Wir müssen uns mal überlegen, das ist ja jetzt auch schon wieder fast 30 Jahre her, dass sie diese Rede gehalten hat. Und das heißt, dementsprechend können wir uns auch überlegen, was sich jetzt bis heute wieder getan hat. Ne? Das sind ja praktisch immer 30 Jahre jetzt nochmal gewesen. Und genau, da würde ich gerne einfach einen Abschnitt vorlesen, der mir wirklich gut gefallen hat. Und sie beginnt halt damit, dass sie sagt, wo sie jung war, war es halt irgendwie üblich, dass sie auch mal im Café saßen und irgendwie so eine Serviette genommen haben und da 5 Eigenschaften draufgeschrieben haben, die sie charakterisieren oder wie sie sich sehen. Und genau, da setze ich jetzt an. Als ich so alt war wie sie, hatte ich darauf geschrieben, ehrgeizig, Wesley-Absolventin, Tochter, Demokratin, Single. 10 Jahre später tauchte keines dieser 5 Dinge auf meiner Liste auf. Ich war Journalistin, Feministin, New Yorkerin, geschieden, lustig. Heute taucht wiederum keines dieser 5 Dinge in meiner Liste auf. Schriftstellerin, Regisseurin, Mutter, Schwester, glücklich. Was auch immer diese 5 Dinge für sie heute sind, sie werden in 10 Jahren nicht mehr auf der Liste stehen. Nicht, dass sie nicht immer noch einige dieser Eigenschaften haben werden, aber sie werden nicht mehr die 5 wichtigsten an ihnen sein. Und das ist eines der besten Vergnügen, die es für Frauen gibt. Und ich glaube, für Frauen noch mehr als für Männer. Es ist etwas einfacher für uns geworden, uns zu verändern, unsere Meinung zu ändern, einen anderen Weg einzuschlagen. Also sie ermutigt Frauen praktisch, ja, ihren eigenen Weg zu gehen, weil es ihr damals halt in der Form noch nicht möglich war und weil sie einfach gemerkt hat, was das für einen Kampf damals auch noch dargestellt hat, als sie so alt war und gerade ihr Studium beendet hat. Sie war auf dem College, sie hat vor einen Highschool-Abschluss gemacht, also praktisch dieselbe Laufbahn wie jeder Mann halt auch, und musste dann dafür kämpfen, richtig als Reporterin oder Journalistin erstmal arbeiten zu dürfen. Das fand ich schon ergreifend. Also man kann die sich auf der einen Seite bei YouTube anschauen. Also da setzen wir euch natürlich auch den Link rein. Aber ihr findet die ganze Rede auch sogar zum Nachlesen direkt auf der Seite des Wellesley College.
Ja, da fand ich auch, muss ich auch sagen, hat mich auch sehr gekriegt, die Rede. Tolle Worte gewählt. Man könnte meinen, sie sollte das beruflich machen, Autorin. Jedenfalls sehr gut gewählte Worte. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass das ein reines Frauencollege ist, ne? Also sie steht da nur vor Frauen und sagt das. Und im Original gab es dann noch diesen Ausspruch, den sie bringt. Der ist jetzt nicht von ihr gewesen, aber sie hat den da zitiert. If you find a fork in the road, take it, ne? Also so nach dem Motto, wenn du eine Weggabelung findest, nehme sie. Also irgendwie sinnlos. Es gibt ja keinen Rat, welchen Weg man nehmen soll. Fand ich aber auch super cool. Und sie betont einfach nochmal den Aspekt, dass man als Frau irgendwie eine Art Wandlungsfähigkeit hat, ne, im Leben, was die Lebenswege auch angeht, was ja auch in deinem Ausschnitt, den du vorgelesen hast, gerade gut rauskommt, dass man als Frau eben diese Wandlungsfähigkeit hat im Laufe des Lebens, dass man die nutzen sollte, verschiedene Gelegenheiten ergreifen und sich verändern. Ja, das fand ich total toll. Also gerade in dem Rahmen von der Abschlussrede, das war sehr mutmachend und sehr motivierend und inspirierend, fand ich die Worte, die sie da gefunden hat. Hat mir auch total gut gefallen.
Und ist halt immer noch aktuell, ne?
Also, total.
Nach ihrer Zeit bei der New York Post hat sie dann auch beim Esquire gearbeitet. Da hatte sie unter anderem dann auch eine Kolumne und hat sogar die Freiheit bekommen, dass es hieß, okay, du kannst dir ein Thema aussuchen. Und da hat sie dann direkt auch gesagt, dass sie über Frauen schreiben will. Und sie war aber auch die Erste, die sich wirklich auch kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also da ging es dann nicht ums Backen oder Frauen begehren jetzt mal ein bisschen auf, sondern sie hat wirklich konkret darüber berichtet und unter anderem auch über Feministinnen wie Betty Friedan und Gloria Steinem geschrieben. Und ihre Artikel galten auch als scharfsinnig, provozierend und gnadenlos, aber halt auch immer als witzig. Also das wurde auch immer mit reingenommen, dass sie halt immer diesen Witz dabei hatte, der aber auch gefürchtet war. Ich habe teilweise halt auch Zitate von Leuten gefunden, die sich so als Opfer dann bezeichnet hatten. Also dann selber gesagt haben, okay, es ging jetzt halt um mich, ich war jetzt diesmal ihr Opfer. Ne? Also so kann man sich das so ein bisschen vielleicht vorstellen.
Everything is copy.
Everything is copy, genau. Mit jeder kam mal dran. Und genau, eine Person besonders, da gehen wir gleich drauf ein. Und in dieser Zeit sind auch viele Essays entstanden, aus denen wiederum später drei Bücher hervorgingen, unter anderem auch das Buch Crazy Salad, in dem vorrangig Essays aus ihrer Zeit als Autorin zu finden sind und die sich auch einfach mit dem Leben als Frau in den 70er Jahren beschäftigen, ne? Diese Herausforderungen, die einfach hatten. Efron war auch die erste Frau, die die moderne Frau zum Thema ihrer Filme und später auch Bücher gemacht hat. Also da gehen wir jetzt, ne, genau in das Thema mit den Filmen rein, warum sie da überhaupt zu gekommen ist. Und sie war die erste, die praktisch raffiniert, selbstironisch und auch trocken beschrieben hat, wie moderne Heldinnen ihren Alltag meistern. Sie ist ja in dem Interview dann auch von dem Moderator gefragt worden, wie das überhaupt kam, dass sie sich dem Journalismus abgewandt hat. Ja, und da hat sie gesagt, ja, das ist nicht so passiert, dass ich mich dem jetzt einfach abgewandt habe, sondern ich habe einfach damals mein erstes Kind bekommen und habe einfach auch dann geschaut, wie ich das unter einem Hut bekomme, meine Arbeit mit dem Kind, und habe dann mit dem Drehbuchschreiben angefangen, weil das war auch einfach eine Arbeit, die konnte sie auch von zu Hause machen und ist dann aber auch dabei geblieben, weil es ihr wirklich dann einfach gefallen hat. In ihrer Zeit als Drehbuchautorin war es dann so, dass sie ganz nach ihrem Credo Everything is Copy ihre damalige Scheidung von dem Watergate-Reporter Carl Bernstein nutzte, um ja diese zu verarbeiten, und das sehr produktiv. Und zwar ist daraus der Roman Heartburn heraus entstanden, in dem die Hauptfigur ein Mann ist, der sogar Sex mit einer Jalousie hat. Also der ist sehr, sehr böse geschrieben. Und das ging so weit, weil das halt ja sehr offensichtlich wohl war, dass es da sehr viele Parallelen auch zu ihrer gescheiterten Ehe gab. Und das war so stark, dass Bernstein da auch gerichtlich gegen vorging, beziehungsweise sie es versuchte, aber erfolglos. Und danach entstand halt später auch der Film Sodbrennen mit Jack Nicholson und Meryl Streep in den Hauptrollen, der halt sehr erfolgreich wurde auch.
Ich habe mir das Buch tatsächlich mal näher angeschaut, weil ich gedacht habe, okay, wie kann ich jetzt mal ein bisschen in die Texte einsteigen von ihr? Und klar, so ein Drehbuch kauft man ja nicht einfach mal so im Buchladen. Und dann dachte ich, ach, der Roman, der klingt ganz interessant. Heartburn von 1983, genau. Also wir sind in den 80er Jahren und wie du sagst, man sieht auf jeden Fall autobiografische Parallelen im Buch. Und zwar geht es nämlich darum, dass Rachel, die Hauptfigur, herausfindet, dass ihr Ehemann eine Affäre hat mit einer Frau eines befreundeten Ehepaars tatsächlich. Und sie stellt ihn dann zur Rede und dann sagt er, ja, er liebt sie und er schreitet es auch nicht ab. Genau, darum geht's. Und im Prinzip beruht es ja tatsächlich auf den Erfahrungen, die sie leider machen musste. Und zwar war sie im 7. Monat schwanger mit dem 2. Kind, als sie von dieser Affäre erfahren hat, tatsächlich im realen Leben. Also Nora Ephron ist das passiert. Und sie ist dann erstmal zu ihrem Vater und ja, hat dann da erstmal wochenlang geweint und hat dann im Prinzip diesen fabelhaften Roman da draus gemacht, ne? Also da kam ich direkt wieder auf das Zitat, was du gebracht hast mit der Bananenschale. Sie macht sich damit im Prinzip zur Heldin eines, ja, schrecklichen Ereignisses, was ihr widerfahren ist, wo sie nichts dafür konnte, wo sie nichts dagegen tun konnte, und macht daraus ein Buch, macht was Kreatives daraus. Genau, und das ist tatsächlich auch wieder sehr witzig. Also das ist was sie schafft, ne? Aus so persönlichen Tragödien oder eben Alltagstragödien witzige, bissige, also auch bissig witzige Episoden zu machen mit flapsigen Dialogen. Und man ist tatsächlich, also man lacht auch, obwohl es eine tragische Situation ist, ne? Die hier geschildert wird. Also es ist wirklich total cool, wie sie diesen Grad immer hinbekommt, so in ihrer Schreibe. Und interessant fand ich hier auch, dass auch Drehbucheinsprengsel drin sind. Also es gibt gescriptete Teile sozusagen, kurze Passagen mit Name davor und dann Aussprüchen oder Sachen, die grafisch ein bisschen vorgehoben sind, wie ein Witz, der erzählt wird oder so. Also man merkt schon hier so ein bisschen, es geht in die Richtung Film. Nichtsdestotrotz ist es aber ein Roman und ja, bissig witzig. Als bissig witzig würde ich ihn beschreiben. Und ich habe auch versucht, mich auf Englisch hier durchzukämpfen, also im Original, weil ich schon allein den Titel Heartburn so schön fand, weil der ja doch doppeldeutig ist. Ne? Heart im Sinne von Herzburn, brennen, was eben einfach nur Sodbrennen heißt, wurde dann auch so übersetzt, finde ich ein bisschen schwierig. Sodbrennen, ja, hat ja dann im Deutschen gar nichts mehr mit Liebe oder Ehe oder sowas zu tun, ne? Oder Liebeskummer. Ist hier eine Schwierigkeit beim Titel, das so zu übernehmen. Aber genau, ich wollte mich dann in Heartburn tatsächlich vertiefen. Und das ging auch sprachlich ganz gut. Also dadurch, dass es sehr einfach gehalten ist, sage ich mal, ne? Ich hoffe, ich habe die meisten Witze trotzdem verstanden. Ich fand es jedenfalls sehr amüsant zu lesen. So hat Spaß gemacht, ja.
Ja, genau. Und dieser Witz, das ist genau das, was dann auch ihr Markenzeichen wird. Also es ist so, dass sie praktisch eine Gattung der Comedy wieder zum Leben erweckt, die schon mal so in den 40er Jahren eine Hochphase hatte. Und zwar ist das die sogenannte Screwball-Comedy, wird die genannt. Dieser Begriff Screwball ist halt ein Slang und beschreibt eine Person mit eigenartigen beziehungsweise auch skurrilen Angewohnheiten. Und als Alternative ist da auch bekannt der Begriff Madcap-Comedy, Daffy-Comedy, Romantic-Comedy, so kennen wir das, ne, so romantische Komödien und auch Sophisticated-Comedy. Und da ist sie praktisch dann wirklich, da hat sie dann ihre komplette Bekanntheit auch mit erlangt. Naja, man kann schon sagen, ihren Durchbruch mitgefeiert als Drehbuchautorin, weil da sind halt dann auch ihre bekanntesten Werke entstanden. Und diese haben halt genau diese Merkmale dieser Screwball-Comedy. Das sind unter anderem die unbegrenzt zur Verfügung stehende Zeit, dann die Kindhaftigkeit der Charaktere, urbane Spielorte, apolitisches Interesse und ja, es gibt halt eine Fülle an Oppositionen, die da immer gegeneinander ausgespielt werden. Und das fand ich halt lustig, dass es, also ich musste halt wirklich an vielen Stellen bei meiner Recherche lachen, also einmal auch über diesen Witz oder halt bei ihren Interviews, weil das halt immer durchkommt. Ne? Also es ist ja gar nicht so, dass sie jetzt direkt irgendwas total Lustiges sagt, aber einfach wie sie es erzählt. Oder wie sie es schreibt, das, also dieses aus der Situation heraus. Sie erzählt es halt wirklich immer wie eine Geschichte, so die in sich geschlossen ist. Und das macht diesen Witz für mich irgendwie aus. Und ich fand es aber auch interessant, wirklich auch mal diese Definition zu finden, weil mir das vorher gar nicht so bewusst war, dass das wirklich so definiert ist. Das war aber tatsächlich was ich mich auch immer gefragt habe, wenn ich mal solche Romantic-Comedy geguckt habe. Ich habe mich immer gefragt, wieso haben die alle so viel Zeit? Ja, was ist mit denen? Was haben die für Jobs, dass die alle so viel Zeit haben? Ne? Und dass das halt wirklich damit definiert worden ist, fand ich irgendwie, hat dann zur Erleuchtung geführt, dass es praktisch einfach ein filmisches Stilmittel ist. So.
Naja, okay.
Wir können ja auch jetzt mal auf die Filme zu sprechen kommen. Sie war ja nicht nur Drehbuchautorin, sondern hat dann auch mit bereits 50 Jahren angefangen, selber Regie zu führen, was aber unter anderem auch den Grund hatte, dass viele männliche Regisseure einfach keine Lust hatten, Filme herauszubringen, wo die Frau die Hauptperson war. Ne? Für die waren Frauen halt hauptsächlich so eine Art, ja, das waren halt, wenn dann die Ehefrauen oder Freundinnen von dem Mann, halt wie so eine Art Sidekick, aber mehr auch nicht. Und da hat sie dann einfach angefangen, das auch selber zu übernehmen, weil sie dann auch den Film einfach ihre eigene Stimme bringen konnte. Und so hat sie unter anderem bei insgesamt 8 Filmen Regie geführt, darunter Schlaflos in Seattle und auch E-Mail für dich. Beide mit Tom Hanks und Meg Ryan. Und Meg Ryan kennen wir ja auch noch aus einem anderen Film. Und das ist halt wirklich eigentlich, also der Film, mit dem sie auch am meisten in Verbindung gebracht wird. Und das ist Harry und Sally. Da gibt's halt wirklich eine lustige Anekdote zu dieser ganz speziellen Szene, für die der Film halt auch so bekannt ist. Und zwar gibt's ja diese, also für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, ja, da geht's halt um eigentlich 2 Freunde, die sich irgendwie immer miteinander verstehen und wo eigentlich die ganze Zeit geflirtet wird, aber dann wieder auch nicht. Und ja, wo eigentlich letzten Endes dann doch irgendwo die Liebe um die Ecke guckt und währenddessen ist der Film gespickt mit allerlei Frotzeleien. Und da gibt's halt diese ganz berühmte Szene, wo die beiden halt eben in diesem Restaurant sitzen und Meg Ryan, Billy Crystal sich dann darüber unterhalten, dass es ja nicht möglich ist, dass eine Frau halt den Orgasmus so imitiert, dass der Mann das nicht mitkriegen würde oder er sich auf jeden Fall sicher ist, dass ihm das halt nicht passiert und daraufhin gibt sie ihm halt die entsprechende Show und nicht nur ihm, sondern auch dem ganzen Restaurant. Und zur Entstehung dieser Szene gibt es halt eine sehr lustige Anekdote und zwar ist es so gewesen, dass Nora Ephron halt gefragt wurde, ob diese Szene dann so im Drehbuch stand, ne? Ob sie das so geschrieben hat und daraufhin hat sie gesagt, ja, es war so, dass diese Thematik drinne stand, also dass irgendwie darüber geredet werden sollte. Es war ja dann auch so, dass zusammen an Szenen für den Film gearbeitet wurde und da war halt diese Szene dann auch dabei und da war sie dann im Austausch mit dem damaligen Regisseur Rob Reiner und da ist dann das Gespräch entstanden, dass die beiden sich halt gesagt haben, okay, wir verraten uns jetzt mal gegenseitig Geheimnisse, was so Männer und Frauen angeht. Und er hat ihr dann erzählt, dass er ihr Geheimnisse verraten würde und was den Männern so im Kopf rumgeht, dass sie ja immer überlegen, ja, wie lange soll ich jetzt hier noch liegen bleiben danach? Soll ich jetzt hier 30 Sekunden liegen bleiben oder 40 Sekunden? Ja. Wo sie danach auch gesagt hat, ja, das waren jetzt für mich nicht so Geheimnisse, aber es war natürlich schön, das mal so ausgesprochen zu hören. Das konnte, sie meinte so, das waren eigentlich so Sachen, die sie sich schon denken konnte. Und dann hat sie gesagt, gut, dann werde ich dir jetzt auch ein Geheimnis verraten. Und da hat sie halt gesagt, ja, jede Frau hat schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht. Dann hat er gesagt, nein, das kann nicht sein. Und bei mir nicht, hat er dann gesagt. Und dann hat sie gesagt, oh, ich denke schon, mindestens einmal. Und das war für ihn so unglaubwürdig, dass er wohl in dem Moment aufgestanden ist und rausgerannt ist und da irgendwie 6 verängstigte Assistentinnen irgendwie rumstanden und er die dann sofort gefragt hat, aus dem Nichts, habt ihr schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Und die standen dann alle nur so da, völlig geschockt und haben einfach nur genickt. Und für Nora war das für Nora war das in dem Moment halt dann natürlich einfach die Bestätigung dafür, dass sie recht hat. Ne?
Ja, und super, auf jeden Fall. Also, weil, ne, genau, so wie sie es auch ansprechen da in dem Film, jeder Mann sagt, nee, also mir ist es noch nie passiert und jede Frau sagt, ja, mindestens einmal habe ich das schon mal gemacht. Ne? Das kann ja irgendwie nicht
aufgehen. Ja, irgendwie kann das nicht so hinhauen. Und es ist aber tatsächlich so, dass die eigentliche Idee, das dann auch spielerisch umzusetzen, also dass es wirklich, was denn das Wortes gezeigt wird, hatte dann McRyan. Also das stand wirklich nicht im Drehbuch so drin. Das sollte halt das halt wirklich nur besprochen werden, mehr oder weniger, sondern ja, das war dann McRyan, die gesagt hat, naja, dann sollte ich es vielleicht halt auch spielen, ne? Und den Beweis liefern. Und so kam es dann zu dieser sehr bekannten Szene. Genau. Sie hat natürlich für ihre Arbeit auch etliche Nominierungen und Auszeichnungen erhalten. Nominierungen waren unter anderem Oscar-Nominierungen für Halle und Sally, aber sie war auch für die Goldene Himbeere nominiert. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Und zwar war das der Film Verliebt in eine Hexe. Der hat halt einfach keinen durchschlagenden Erfolg gehabt. Das war auch eins ihrer späteren Werke. Und sie war natürlich neben ihrer Tätigkeit als Drehbuchautorin und Regisseurin auch als Schriftstellerin tätig und hat, wie schon erwähnt, ihre Kurzessays halt in Gesamtausgaben zusammengefasst und sie hat auch einen journalistischen Blog betrieben bei der Huffington Post, den kann man sich heute auch noch anschauen, da sind halt ihre Artikel auch immer noch zu finden. Genau, der Roman Heartburn kam raus, wurde verfilmt, das hattest du ja auch schon angesprochen und in ihren späteren Tagen hat sie halt auch Bücher rausgebracht, die sich vor allem mit dem Älterwerden beschäftigen. Da war ein Buch dabei, das heißt Der Hals lügt nie, mein Leben als Frau in den besten Jahren und bei dem Ausspruch, der Hals lügt nie, hab ich mich jetzt auch wieder so ein bisschen erinnert gefühlt. Und zwar wurde das bei uns zu Hause halt eigentlich auch mehr oder weniger gesagt. Also, oder ich wurde
tatsächlich... Ich kann damit gerade gar nichts anfangen. Was soll das bedeuten?
Das heißt, dass man am Hals sieht, ob jemand älter wird oder nicht.
Also, ach so, aber älter werden und also, älter werden.
Genau.
Ah, okay.
Also das war für sie tatsächlich auch ein starkes Thema, ne? Also... Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, bei ihrem letzten Buch, was sie geschrieben hat. Und das wurde mir früher auch gesagt. Meine Mutter hat auch gesagt, musst ein bisschen gucken, ne, dass, also, wenn du älter wirst, dass du auch den Hals nicht vergisst beim Eincremen.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das werde ich jetzt immer machen, wenn ich mein Gesicht eincreme. Da muss ich jetzt immer dran denken.
Mann. Ja, auch den Hals, Sarah.
Oh Mann, okay.
Und da halte ich mich auch
dran. 35 creme ich jetzt auch meinen Hals. Okay.
Ja. Ja, weil, naja, es ist wie, man sagt ja auch die Hände, ne? Man sieht an den Händen sieht man ja auch gutes Alter.
Das kenne ich wieder.
Vielleicht auch bei jedem anders. Genau, bei den Händen sagt man das viel, aber tatsächlich auch am Hals. Und sie hat dann auch erzählt, dass dann später und ihre Freundinnen das dann später angefangen haben, Rollkragenpullis zu tragen. Das war für sie schon ein Thema. Also da gibt es einige Zitate, wo ich auch nicht mit allem so konform gehe, dass man zum Beispiel ab 34 kein Bikini mehr tragen darf und das dann alles vorbei ist. Aber ich glaube, das war halt auch immer alles so ein bisschen... Ne?
Hat sich geändert, ist heute nicht mehr so.
Ja.
Punkt.
Und jeder hat eine Bikini-Figur, da bin ich ja der Meinung, ne?
Genau, und ziehst eine Bikini-An, zack, hast du eine Bikini-Figur, ne?
Genau. Und ich glaube, dass das schon ein Thema für sie war. Also alles, was auch witzig gemeint ist, man muss das ja auch umgekehrt sehen, da ist ja immer auch ein bisschen Wahrheit dabei. Man kann ja nicht alles immer überspitzt sagen. Und genau, gerade aber bei ihrem letzten Buch, da habe ich mich eingehend damit beschäftigt, das habe ich mir auch komplett als Hörbuch angehört. Da ist es halt so, dass man das sich ganz anders anhört, wenn man sich halt mit ihrem Leben beschäftigt hat. Denn es war auch so, dass sie 2006 die Diagnose Krebs bekommen hat und da niemandem von erzählt hat. Also wirklich nur ihrem allerengsten Kreis, also ihrem Mann und auch ihren zwei Söhnen, aber halt sonst niemanden, weswegen ihr Tod 2012 dann auch für viele sehr überraschend kam. In diesem Buch, was als letztes 2011 rauskam, das heißt, ich kann mir alles merken, nur nicht mehr so lange. In diesem Buch fand ich total schön, so als Abschluss auch meine Recherche zu hören, weil da spricht sie einfach über ganz viele Geschichten, also diese Alltagsgeschichten, die dieses Bild und ihr Credo dann halt praktisch auch komplett abrunden, ne? Weil da macht sie genau das, dass sie praktisch diese Alltagsgeschichten mit Everything is Copy dann wirklich nochmal niederschreibt. Und es war eben auch so eine Kleinigkeiten sind, über die sie sich so charmant und sympathisch echauffiert. Und ich habe mich da auch wieder so ein bisschen selber drinne wiedergefunden. Und das ist ja das, was es dann auch wieder ausmacht, wenn man wieder so Parallelen zum eigenen Leben sieht. Und da ist zum Beispiel eine Anekdote, da musste ich halt echt lachen. Und zwar, sie war ja auch eine begeisterte Hobbyköchin. Mhm. Und hat total gerne gegessen. Also sie sagt ja auch in dem Interview, dass eigentlich ihre ganzen Gedanken sich die ganze Zeit ums Essen drehen. Mhm. Und daraus ist zum Beispiel auch ihr Film Julie und Julia entstanden, der somit als letztes rauskam, auch wieder mit Meryl Streep in der Hauptrolle. Und dadurch gibt's da halt auch viele kurze Geschichten über das Essen und wie sie halt essen geht. Und da gibt's halt so eine Geschichte über einen Dessertlöffel, ne? Und da sagt sie halt, ja, der letzte Gang ist der allerschönste, weil da gibt's halt das Dessert und das Süße. Und eigentlich ist das ja total schlecht, weil es sehr süß ist. Und früher hatten wir in Amerika diese kleinen Dessertlöffel und man hat das Essen genossen. Aber jetzt haben die Franzosen es geschafft und wir haben jetzt diese riesigen gewölbten Dessertlöffel, wo man alles in sich reinschlingt und man das gar nicht mehr genießen kann. Und ich musste da so feiern, weil ich dachte, ja, danke. Also endlich sagt mal jemand sowas, ne? Wo ich meine, ich habe mir jetzt nie Gedanken über Dessertlöffel gemacht, aber ich glaube, naja, vielleicht hat der ein oder andere sich auch schon mal darin wiedergefunden, dass man halt über irgendwas nachdenkt, wo man sagt, okay, das hat jetzt irgendwie mich jetzt nicht komplett weitergebracht. Oder warum denke ich da jetzt drüber nach? Was ist mit mir? So, und das fand ich so sympathisch und charmant und ja, hat einfach Spaß gemacht, hatte auch wieder so diesen Witz. Und sie echauffiert sich halt immer so schön. Also es kommt zum Beispiel auch vor, dass ein Kellner halt an den Tisch kommt und fragt, ob halt die Weinflasche okay ist, ob der Wein okay ist, den er jetzt eingießen will. Und dann gießt er halt allen, weil diese Gläser so riesig sind, so mehr oder weniger die ganze Flasche ein und fragt halt, ob er denn die nächste bringen soll. Und sie sagt sich in dem Moment, okay, ich habe jetzt hier noch gar keinen Schluck getrunken, wieso will er jetzt schon mit der nächsten Flasche ankommen? Und das ist immer so was Echauffierendes mit dabei und ja, so mokiert sich halt so darüber, ne? Und das ist das, was ich vorhin auch meinte mit jeder ist mal dran, ne? Also es gab dann halt, wie gesagt, da auch die Anekdoten mit ihrem Mann oder ihrer Familie. Und zum Ende hin ist es mir halt wichtig, noch die letzte Geschichte oder einen Teil aus der letzten Geschichte vorzulesen, weil das nämlich ihre Einstellung zum Leben, was sie gerade halt auch als letztes hatte, dann nochmal sehr schön zusammenfasst. Und da geht es halt darum, dass sie dieses Familienleben, was sie dann als letztes hatte, also sie hatte zwar eine Art Patchwork-Familie, aber hat halt so dieses Gemeinschaftsgefühl, was aus einer Familie heraus oder aus einer klassischen Familie heraus entsteht, halt sehr geschätzt und erzählt dann halt davon, dass die halt immer diesen Sommer auf Long Island zusammen verbracht haben und dass sich das dann natürlich verändert hat, weil die Kinder groß geworden sind. Und wenn man den Hintergrund jetzt zu ihrer Gesundheit nicht kennt, dann liest sich das natürlich auch so, aber wenn man den Hintergrund kennt, liest sich das nochmal anders und dann merkt man, glaube ich, auch so die Anspielungen, die da auch schon da sind und dass sie das, glaube ich, auch ja wohlwissend gemacht hat. Mhm. Und das ging so. Das Geräusch der Gänse bekam eine andere Färbung. Es wurde zum Anzeichen dafür, dass der Sommer nicht andauern und bald wieder ein Jahr zu Ende gehen würde. Dann wurde der Flug der Gänse auch zu einem Zeichen dafür, dass nicht nur der Sommer zu Ende gehen würde, sondern alles andere auch. Mit dieser Erkenntnis hörte ich auf, die Gänse zu mögen. Ich begann sogar, sie zu hassen, besonders das Geräusch, das sie machten, denn es war eben nicht das Schlagen der Flügel. Wie konnte ich das je annehmen, sondern nichts als eine Anhäufung wenig wohlklingender Schreie. Inzwischen sind wir im Sommer nicht mehr auf Long Island, so dass ich die Gänse nicht mehr höre. Stattdessen fahren wir manchmal nach Los Angeles. Dort gibt es Kolibris, denen ich gerne zusehe, weil sie so unermüdlich die Süße des Lebens auskosten.
Ah, oh, schön.
Ja.
Kolibris, da bin ich jetzt aber auch überrascht.
Ja.
Das ist schön geschrieben, auf jeden Fall.
Ja,
schön.
Und ich glaube, das drückt einfach aus, wie sie das Leben gesehen hat, wie sie es genossen hat und wie sie vor allem auch in ihren letzten Tagen damit umgegangen ist. Also es war auch wieder eine Frau, die kämpfen musste, um das machen zu können, was sie liebt. Das hatten wir bis jetzt bei allen drei Autorinnen, die wir bis jetzt vorgestellt haben, dass die immer kämpfen mussten, um überhaupt das machen zu können, was sie ausmacht und was sie, wofür sie eine Leidenschaft haben. Ne? Und das ist so Schreiben, das ergreift mich jedes Mal, wenn ich das bei der Recherche feststelle, weil ich jeder Autorin bis jetzt immer anders begegnet bin. Also gar nicht aus dieser Revolte heraus oder aus diesem Kampf heraus, sondern immer eigentlich natürlich meistens über einen Roman oder ein Zitat, was sie gesagt hat. Aber ich fand das jetzt schon bemerkenswert, dass es bis jetzt bei allen dreien, die wir hatten, irgendwie so war, dass es immer ein Kampf war auch.
Ja. Absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Es hat mich auch motiviert und bestärkt, dass unsere Idee mit dem Podcast richtig war und das Thema dahinter und die Idee, weil ja, da kommt so viel zutage, was bewundernswert ist, ne, an den Persönlichkeiten, die wir bis jetzt hatten. Das finde ich eben auch. Das waren alles besondere Frauen und da gibt's auch noch so viele mehr. Bei Nora Ephron muss ich auch echt sagen, ich find's rückblickend ganz schön krass, dass sie keinen Oscar gewonnen hat, weil es gab tatsächlich diese Zeit, also sie hat ja, wie du sagst, sie hat ja auch Regie geführt, ne, und nicht nur Drehbücher geschrieben und das sehr, sehr viele, aber es gab diese Zeit, man war im Kino, man hat einen schönen Film gesehen und dann tauchte der Name Nora Ephron einfach im Abspann oder vorher auf, so wie Hans Zimmer, wenn es um Musik geht, finde ich, ne? Also der Name war mir irgendwann so präsent und der tauchte dann immer in den Filmen auf, die man im Kino angeschaut hat, die man genossen hat, die schön waren. Und da finde ich das rückblickend echt schade. Also du hast die Nominierung für den Oscar und so angesprochen. Aber gut, das ist vielleicht auch zynisch, vielleicht hätte ihr das gefallen, aber wenn sie ihre Krankheit publik gemacht hätte, hätte sie vielleicht noch einen Oscar fürs Lebenswerk gekriegt, ne? Also wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Also sie hatten nicht nur Frauen, sondern die Filmlandschaft einfach vom populären Kino eine Zeit lang sehr, sehr stark geprägt, ne? Also gerade dieser Typ Meg Ryan zum Beispiel in E-Mail für dich, ja, ich wollte Meg Ryan sein, ich habe diese Cargo-Hosen gehabt, ich habe mein Frisur wuschelig gestylt. Ich fand die total cool und ich musste da so lachen. Und Harry und Sally ist, muss ich sagen, mein Favorit von ihr. Schön, dass du das auch angesprochen hast. Nicht unbedingt wegen der Orgasmus-Szene, obwohl einem da diese statistische Anführung vielleicht auch zum Nachdenken bringt. Auch können Männer und Frauen Freunde sein, ne? Und sie sagt, ja, natürlich. Und Billy Crystals Figur sagt eben, nee, das geht nicht. Und ja, das ist natürlich dann im Film auch Thema zwischen den beiden und so. Aber das hat mich auch so zum Nachdenken gebracht. Und das war auch so der Punkt, weshalb ich Botschafterin für den Film war und immer, wenn ich mich mit Leuten getroffen habe und mitgekriegt habe, dass sie den Film nicht kennen, die teilweise gezwungen habe, den mit mir mal anzugucken, weil ich diese Sichtweise und diese Meinung zu dieser Frage, können Männer und Frauen Freunde sein, auch immer total spannend fand. Und natürlich ist das auch ein super witziger Film. Also die Dialoge sind einfach unschlagbar und das macht für mich eben auch einen guten Film aus. Ne? Sind die Dialoge authentisch, sind die witzig, sind die originell? Und das war auch einfach was in ihren Filmen immer der Fall war. Deshalb habe ich das eigentlich auch mal sehr gerne geguckt, ja.
Ja, Mensch, Sarah, da wissen wir ja, was wir zu tun haben, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Voll! Es ist mal wieder Zeit.
Es ist mal wieder Zeit, dann einen Film zu schauen. Und ja, dann gerne den. Also ich bin dabei. Aber bevor wir das tun, müssen wir natürlich auch eine passende Überleitung zu unserer nächsten Autorin finden. Und ich glaube, wir gehen wieder zurück. Ist das richtig? Also geografisch.
Ja, das ist richtig. Wir gehen wieder ein Stück zurück in der Zeit, würde ich jetzt erstmal nur vorwegnehmen wollen. Genau, wir gehen wieder ein Stück zurück. Und zwar wird die nächste Autorin, die ich euch super gerne vorstellen möchte, eine sein, die in relativ jungen Jahren auch geschrieben hat. Und Gedichte werden zum ersten Mal wohl ein Thema sein, auch in unserer nächsten Folge. Und genau, ich habe wieder ein kleines Teaser-Zitat. Das ist aus einem Gedicht. Ich halte es diesmal ganz kurz, gucke aber trotzdem nochmal nach, weil es ist jedes Wort wichtig natürlich, gerade bei dem Zitat. Aus einem Gedicht ein Vers, der geht wie folgt. Es gibt ein eigenes Paradies für die Frau. Das lässt viel Raum.
Oh, das war's schon. Ich hatte jetzt gerade gehofft, es geht noch weiter. Jetzt bin ich aber neugierig. Ganz viele Bilder in den Kopf, Sarah.
Das finde ich auch. Ich habe es jetzt dabei gelassen, kurz gehalten, weil ich auch finde, dieser eine Vers, der bietet schon so viel, was da im Kopf passieren kann, was man sich dazu vielleicht vorstellen kann oder auch vorstellen kann, wie es zu so einem Vers kommt oder in welcher Zeit das entstanden sein kann oder was sie sich als Autorin dabei gedacht haben könnte. Das hat mir irgendwie total gut gefallen. Deshalb belasse ich es
wirklich zum Kurz. Vor allem, wie das Paradies für eine Frau denn so aussieht, würde mich jetzt mal interessieren. Ich glaube, da wirst du uns wahrscheinlich in der nächsten Folge mehr drüber erzählen.
Absolut.
Super, ich freue mich drauf. Ja, liebe Hörenden, es war uns wieder mal eine Freude. Vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr hoffentlich auch bei der, ja, darf ich das? Darf ich mich im Vorhinein bedanken? Ist das sonst so pressure-mäßig, ne, wenn ich jetzt sage, danke, dass ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid.
Finde ich voll gut. Ja, das könnte kann man unser, so machen, das könnte ne? unser ja, Slogan ja, sein, der immer kommt.
In der nächsten Folge ein, genau.
Finde ich aber wirklich gut.
Ja, und wie auch schon erwähnt, ihr findet uns natürlich auch auf Instagram und Facebook. Schreibt uns fleißig weiter. Wir freuen uns weiterhin über Feedback. Wir haben uns auch über das Feedback gefreut, was wir unter anderem auch zur letzten Folge bekommen haben. Ich habe zum Beispiel die Rückmeldung bekommen von Leuten, die auch die Wand gelesen haben oder genau, also für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, wir haben uns mit Marlene Haushofer beschäftigt, die Wand geschrieben hat und ja, dass manchen zum Beispiel noch gar nicht bewusst war, dass der Roman doch aus den 60er Jahren ist, die hatten ihn teilweise jünger verortet oder ja, dass die Autorin gar nicht mehr am Leben ist.
Ja.
Und ja, also gerne weitermachen, wir freuen uns immer über so ein Feedback, weil ja, uns das einfach zeigt, wie ihr oder ob ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt habt. Und das ist einfach mega spannend für uns. Das ist halt wirklich auch mit ein Grund, warum wir das machen.
Genau, absolut. Ich habe auch die Rückmeldung bekommen, dass die Folge Lust gemacht hat, direkt was von der Autorin zu lesen, was bisher noch nicht passiert ist. Das freut mich natürlich auch mega, weil das ist ja natürlich auch mit ein Grund, weshalb ich eine Autorin raussuche, weil ich die gerne empfehlen möchte.
Genau. Und
ja, das freut mich total, sowas dann auch zu hören.
Also, habt noch eine schöne Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder bei Autorinnen im Porträt. Bis dann.
Tschüss, bis dann.